Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute wollen wir über die ökonomische Situation der Ukraine sprechen. Im ZDF-Sommerinterview erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz, ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben. Und dann sagte er, dass er mit Selenskyj Gespräche geführt habe darüber und beide waren sich einig, dass auch Russland an der nächsten Friedenskonferenz teilnehmen muss.
Ja, das sind ganz neue Töne und wir können nur darüber spekulieren, was in den Hinterzimmern so geredet wird. So oder so muss man sich dann ja aber auch die Frage stellen, wenn es tatsächlich zu egal welchem Friedensschluss kommt, was passiert ökonomisch? Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Also ist da ein Wiederaufbauplan, der tatsächlich Prosperität verspricht oder droht es auf eine Schocktherapie rauszulaufen? Das wollen wir heute klären. Jedenfalls hatte Selenskyj, so sagt das kürzlich Bojan Paczewski vom Wall Street Journal, schon angeregt, dass Saudi-Arabien eine Friedenskonferenz organisiert und dass auch Russland dann dazu eingeladen werden sollte. Und es kann natürlich auch gut sein, dass Selenskyj deshalb so unter Druck geraten ist, weil die neuesten Enthüllungen zur Pipeline-Sprengung nahelegen, dass er von dem Plan anfangs gewusst haben muss, auch wenn er sich dann später wieder dagegen ausgesprochen hatte. Und sicherlich wird auch Olaf Scholz nochmal etwas Feuer unterm Hintern bekommen haben, weil Polen einen vom deutschen Generalbundesanwalt zur Festnahme ausgeschriebenen Beteiligten dieser Sabotageaktion laufen ließ.
Ja, Scholz wird nicht amüsiert darüber sein, die Bundesregierung als solche auch nicht, auch wenn sie das nach außen hin kaum kommuniziert. Auf die Frage im Sommerinterview, ob er immer noch vollstes Vertrauen in Selenskyj habe, antwortete der Kanzler ausweichend und sagte dann, wir haben sehr vertrauliche Gespräche geführt. Nun ja.
Aber eigentlich ist das ja sogar fast beruhigend für Selenskyj, denn wir wissen, wenn ein Kanzler das vollste Vertrauen ausspricht, dann ist wirklich vorbei.
Stimmt. Wir machen kurz Werbung für die Speakeasy Bar, die am Wochenende erscheinen wird. Wir beantworten wieder ausführlich Publikumsfragen. Natürlich geht es auch ein bisschen um Kulturelles, um Literatur. Vor allem aber geht es um ökonomische Fragen, Fragen zum Podcast, die an uns gerichtet wurden. Und wir sprechen sehr ausführlich darüber.
Und das könnt ihr hören, wenn ihr uns bei Steady oder Patreon unterstützt. Das geht ab 3 Euro im Monat los. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Und dann könnt ihr alle bisher erschienenen Folgen der Speakeasy Bar und auch von Wohlstand für alle Literatur hören und sehen.
Kommen wir zunächst auf diesen Begriff Schocktherapie zu sprechen. Der ist vor allem in der Neoliberalismuskritik häufig vorzufinden, zum Beispiel auch bei Naomi Klein. Gemeint ist damit, dass man einem Staat etwas aufoktroyiert oder der Staat das dann auch selbst so sieht und durchsetzt, was einhergeht mit Deregulierung, Privatisierung von staatlichen Unternehmen. Es geht meist um massive Kürzungen von sozialen Ausgaben. Es geht um eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Einführung einer rigiden Austeritätspolitik. Und oftmals wird dann als Grund auch angeführt, es geht hier eigentlich um Korruptionsbekämpfung. Jedenfalls soll die Schocktherapie dazu führen, dass sich dann vieles in einem krisengebeutelten Land verbessert. Man kann es aber auch auf Regionen zum Beispiel anwenden. Also das war ja von Naomi Klein eine These, als dieser Wirbelsturm Katrina tobte, gab es dann danach eine Schocktherapie. Also man kann dann, wo eh schon alles verwüstet ist, das mal gut nutzen, um alles zu gentrifizieren beispielsweise.
Ja, und nach der Wende war es natürlich auch so, dass man in Osteuropa davon gesprochen hat, ne? Also weil du jetzt Region meintest, da hat man ja auch eigentlich bei den ehemaligen Sowjetrepubliken, bei vielen, die es Phänomen gab, nicht einfach nur bei Russland, mit sehr unterschiedlichen Erfolgen, kann man sagen. Grundsätzlich lautet die Idee, dass die Kraft des Wettbewerbs entfesselt werden soll, dass der Markt liberalisiert werden soll und dann würden große Wunder stattfinden. Und um das zu erzielen, müssen natürlich erstmal Preiskontrollen abgeschafft werden, öffentliche Unternehmen müssen privatisiert werden, um auch die Staatsschuldenquote zu senken. Also auch da gibt es dann oftmals Vorgaben, beispielsweise vom Internationalen Währungsfonds, dass er nur unter diesen und jenen Bedingungen dann auch seine Kredite vergibt. Sozialleistungen müssen gedrosselt werden und natürlich muss auch die Öffnung für den internationalen Handel stattfinden.
Länder, die vom Krieg zerrüttet sind, eignen sich besonders gut für solche Reformen. Da ist ohnehin Wirtschaftsreformen benötigt. Man ist ja im Krieg im Ausnahmezustand, wirtschaftet völlig anders als zu Friedenszeiten und dann ist es leichter, etwas Neues durchzusetzen. Der Staatshaushalt eines Staates, der im Krieg ist, ist ja häufig überschuldet, weshalb dann auch der Ruf nach ausländischen Investoren Not tut. Und die kommen natürlich auch nur unter gewissen Bedingungen. Und die jeweilige Regierung entscheidet das dann oft nicht allein, sondern eine wichtige Rolle, auf den kommen wir dann noch später weiter zu sprechen, spielt dabei der Internationale Währungsfonds, IWF. Und der diktiert üblicherweise dann die Regeln. Du hast schon Russland erwähnt oder den Zusammenbruch der Sowjetunion. Da gab es diese Privatisierungswellen, diese Marktöffnung. Aber man konnte auch eine Schocktherapie in Chile beobachten. Haben wir auch schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, nämlich als es da zu dem Militärputsch kam. Pinochet wurde installiert und dann kamen die Chicago Boys, die neoliberalen Anhänger von Milton Friedman und haben dort dann gehörig, ja sagen wir, Strukturreformen durchgeführt.
Blicken wir nun mal auf die nähere oder zumindest mittlere Zukunft. Es ist gut möglich, dass bald Verhandlungen aufgenommen werden und dass irgendwann ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine geschlossen wird. Wer da jetzt dann wiederum im Weißen Haus sitzen wird, das ist noch unklar, also ob das Harris sein wird oder Trump. Sicher aber ist natürlich, dass die Amerikaner so oder so keinen Diktatfrieden Putins akzeptieren werden. Also danach sieht nichts aus. Tatsächlich gibt es ein paar laute Stimmen unter den Republikanern, die die US-Unterstützung für die Ukraine lieber heute als morgen einstellen würden, aber das ist selbst unter den Republikanern nicht die Mehrheit und bei den Demokraten ist so eine Aussicht natürlich völlig chancenlos.
Der sehr einflussreiche Republikaner Lindsey Graham sagte kürzlich in einem Fernsehinterview, die Ukraine sitzt auf entscheidenden Mineralien im Wert von 10 bis 12 Billionen Dollar. Sie können das reichste Land der Welt sein. Ich will diese Assets nicht Putin geben und auch nicht mit China teilen. Und Ähnliches wiederholte er dann auch nochmal im Beisein von Zelensky. Es geht immer darum, die Republikaner anzusprechen in der Art, dass man sagt, dieser Krieg hilft uns, der nutzt uns ökonomisch, wenngleich man jetzt daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen sollte, ach so, die Amerikaner sind da nur dran beteiligt, weil die an diese Mineralien rankommen. Also ich würde sagen, man kann günstiger an Mineralien kommen, als einen derart teuren Krieg zu führen. Nur versucht natürlich Graham immer diese Kosten-Nutzen-Rechnung nach vorne zu stellen und ist da fast so ein bisschen leninistisch unterwegs. Wir werden ja in der nächsten Folge über Lenin und seine Imperialismus-Theorie sprechen. Hier das riecht ein wenig danach.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Angebot an die Republikaner, an die etwas einfacheren Gemüter zumindest, denen man mit so großen Konzepten von Weltordnung oder so nicht kommen kann. Aber wenn man einfach sagt, da kann Geld verdient werden, dann kann man die vielleicht noch hinter sich bringen. Aber ja, klar, es geht natürlich um deutlich mehr als nur um Rohstoffe und Geld. Wenn jetzt Trump verspricht, er werde sofort für Frieden sorgen, muss das keineswegs den Ausverkauf der Ukraine bedeuten. Experten wie der Wall Street Journal-Korrespondent Bojan Panczewski berichtete bereits von ukrainischen Führungsköpfen, die auf einen Sieg Trumps hoffen, da sie sich von dem Dealmaker, ja, so wird er ja oft genannt, einen guten Deal versprechen. Also dass dann quasi die Art of the Deal dann auch noch auf die Ukraine angewandt wird. Bemerkenswert ist jedenfalls ja, dass man jetzt so eine große so einen Umschwung hat medial. Ja, also lange Zeit wurde in Deutschland jeder verunglimpft, der von Verhandlungen sprach, wie ein Glaubensbekenntnis. Sprachen Politiker und Journalisten Sätze wie, die Ukraine muss den Krieg gewinnen vor sich her. Und jetzt, wo dann die maßgeblichen Instanzen auf einmal sagen, naja, jetzt brauchst du schon mal langsam eine Friedenskonferenz, jetzt auf einmal ist das eine völlige Selbstverständlichkeit und es ist auch total okay, das in der Medienöffentlichkeit zu sagen. Also es ist sehr lustig, sich diesen Opportunismus dann anzusehen. Also man hat viele Menschen, die mit genau diesen Argumenten schon lange gesagt haben, ja, jetzt muss man doch mal langsam pragmatisch werden. Die wurden stark verunglimpft. Das waren nicht Linke oder so, muss man auch wirklich sagen. Ja, das waren irgendwie Sarah Wagenknecht, Ali Schwarzer und Co. Und jetzt auf einmal ist diese Position okay. Und jetzt hat man langsam auch den Eindruck, es setzt sich nicht mehr dieser Satz durch, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sondern eher die Kanzlervariante, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren.
Ja, oder der Mark Milley vom US-Militär hat ja sehr früh schon davon gesprochen, dass man Verhandlungen braucht, weil man da militärisch nicht mehr entscheidend weiterkommen wird. Und das hat sich wohl bewahrheitet, sonst würde man nicht diese neuen Töne hören. Dieser Satz, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren, der ist defensiver formuliert, man könnte aber auch sagen realistischer. Wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, unter welchen Bedingungen es Frieden zwischen Russland und der Ukraine geben kann. Sicher aber ist, dass es sich um einen Kompromiss handeln wird. Und das Ziel bei einer solchen Diplomatie ist ja immer, dass beide nicht als Verlierer dabei herausgehen, wenngleich man sagen muss, so viele Menschenleben hat dieser Krieg schon gekostet. Das ist schon ein verlorener Krieg an sich. Aber die Ukraine wird, so viel kann man wohl sagen, keinesfalls alle seit 2014 russisch besetzten Gebiete zurückgehalten und dazu dann auch noch EU- und NATO-Mitglied werden. Es wird eher so auf ein Konstrukt hinauslaufen, das mit der Aufgabe von einigen Gebieten einhergeht, aber durchaus auch eine stärkere Bindung an die NATO bedeuten kann. Russland wird seine anfänglichen Maximalforderungen sicherlich nicht erreichen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, dass man vom Westen es zulassen wird, dass Putin in Kiew eine Marionettenregierung installieren kann.
Ob die EU wirklich jenseits der Lippenbekenntnisse ein Interesse daran hätte, die Ukraine aufzunehmen, ist ohnehin fraglich. Zumindest ist es so, dass es da innerhalb der EU sicherlich einige Länder gibt, die doch konkurrierende Interessen haben. Blicken wir beispielsweise mal auf die gemeinsame Agrarpolitik. Die Ausgaben für diese Agrarpolitik machen rund 40% des gesamten EU-Haushalts aus. Und diese Subventionen, die werden verteilt auf 160 Millionen Hektar Land. Die Ukraine verfügt über immens viel Land. Wir sprechen von 40 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Das bedeutet also, dann würden also, wäre die Ukraine jetzt EU-Land, würden aus 160 Hektar 200 Hektar werden. Also ein Fünftel dieser Fläche der EU wären dann quasi ukrainisch, was dann natürlich auch bedeuten würde, dass ein relativ dementsprechender Anteil auch an die Ukraine fließen müsste von den Agrarsubventionen. Was natürlich auch bedeutet, die Stücke für die anderen Länder, zum Beispiel Frankreich und Deutschland, würden deutlich kleiner werden und das würde zu sehr, sehr großen Verteilungskonflikten kommen.
Ja, Frankreich ist Hauptprofiteur von den Agrarsubventionen und wir wissen, die französischen Bauern sind keine Spaßvögel. Ja, die gehen ja bei kleineren Sachen auf die Straße, also das könnte zu Verwerfungen führen. Und der zweitgrößte Posten in der EU betrifft die sogenannte Kohäsionspolitik, mit der die verschiedenen Mitgliedstaaten ausgeglichen werden sollen. Also das ist vergleichbar mit dem Länderfinanzausgleich in Deutschland, insofern dabei die ökonomisch starken Länder etwas an die schwächeren abgeben. Bei der EU geht es jedoch darum, mit dem Geld direkt Projekte in ökonomisch schwachen Ländern zu fördern. Da funktioniert dieser Ausgleich ein bisschen anders. Aber mit der Ukraine würde sich ja die Gewichtung deutlich verändern. Um mal eine Kennziffer zu nennen, Polen hat derzeit ein Pro-Kopf-BIP von über 18.000 Euro pro Jahr und erhält EU-Gelder. Würde nun die Ukraine Mitglied werden, ein sehr armes Land, noch dazu teilweise zerstörtes Land, mit einem Pro-Kopf-BIP von unter 5.000 Euro vor dem Krieg, würde Polen mit ihm auch noch andere Länder dann zu Nettozahlern werden. Und das ist dann auch die Frage, gerade ist Polen ja sehr dabei, die Ukraine zu unterstützen, ob Polen das wirklich will. Und selbst Bulgarien hat ein doppelt so hohes Pro-Kopf-BIP wie die Ukraine und das ist schon das ärmste Land in der EU. Das heißt, da sind Verteilungskämpfe zu erwarten, die könnten die EU dann weiter destabilisieren.
Und wie du schon gesagt hast, Bulgarien als ärmstes Land der EU hat ein doppelt so hohes Pro-Kopf-BIP wie die Ukraine vor dem Krieg. was jetzt nach dem Krieg sein wird, mag man sich gar nicht ausmalen. Da kommen wir später nochmal dazu, wie es da so um die ökonomische Zukunft und auch so die Lohnentwicklung, wie das aussehen dürfte wahrscheinlich. Was wird denn passieren, wenn die Ukraine EU-Mitglied werden würde? Julian Niemann schreibt im Makroskop: Als Teil der Europäischen Union müssten ukrainische Unternehmen im gemeinsamen Binnenmarkt mit französischen und deutschen Unternehmen konkurrieren. Dabei die eigene Wirtschaft zu stützen, wären der Ukraine weitgehend die Hände gebunden. Direkte Subventionen würden durch das EU-Beihilferecht verhindert und auch der Wechselkurs der Währung könnte nicht mehr so angepasst werden, dass ausländische Dienstleistungen und Produkte teurer würden als inländische. In dieser Situation bliebe ukrainischen Unternehmen nur die interne Abwertung, um die geringere Produktivität und Qualität auszugleichen. Der technische Begriff interne Abwertung meint aber nichts anderes als massive Lohnsenkungen. Wenn die eigene Wirtschaft nicht durch Subventionen gefördert und der Wechselkurs der eigenen Währung nicht angepasst werden kann, dann müssen die Lohnstückkosten so weit nach unten gedrückt werden, dass ukrainische Betriebe irgendwie ansatzweise wettbewerbsfähig bleiben. Heißt also, das würde die Löhne drücken und das würde dann natürlich wiederum auch auf dem ukrainischen Binnenmarkt erstmal zu einer starken Senkung der Nachfrage führen, wenn die Löhne sinken. Das müsste also dann durch ausländische zusätzliche Nachfrage kompensiert werden. Das heißt, damit die Volkswirtschaft stabil bleibt, müsste dann deutlich mehr ausländische Nachfrage stattfinden und dann müsste dadurch so ein Wachstum in Gang gesetzt werden. Aber erstmal würden Lohnsenkungen wahrscheinlich die Folge sein.
Zumindest bei den inländischen Betrieben. Und jetzt kommt eine Argumentation, die sehr typisch ist für Heiner Flassbeck und die sehr richtig ist, die Julian Niemann hier aber auch mit an den Tag legt, nämlich deutsche oder französische Unternehmen, die neigen ja dazu, dass wenn sie in Niedriglohnländern sind, dass sie Lohnsteigerungen durchaus zulassen. Von 10-15%, das kann man jetzt auch schon beobachten immer wieder im europäischen Raum. Das machen die, weil die sagen, es ist nicht so schlimm. Der Abstand zu den Löhnen, den wir in Deutschland zahlen müssen oder in Frankreich, ist immer noch sehr groß. Somit haben die Arbeiter dann auch von diesen Betrieben sehr viel mehr Geld in der Tasche. Aber das bedeutet, dass die einheimischen Unternehmen ja unter Druck geraten, wenn plötzlich die ausländischen Unternehmen vor Ort solche Lohnerhöhungen gewähren können, die heimischen Unternehmen das aber nicht anbieten können, da schlichtweg die Produktivität nicht entsprechend wächst. Und diese hohen Lohnzuwächse bei nicht gleichermaßen ansteigender Produktivität führen dann wiederum zu einer hohen Inflation und bringen die heimischen Unternehmen in eine Bredouille.
Das ist jetzt erstmal eine Art und Weise, darüber nachzudenken, die ja davon ausgeht, es bleibt eigentlich alles, wie es ist. Na, also jetzt hat man so die Überlegungen angestellt, relativ typische makroökonomische Argumente angeführt. Es könnte ja aber auch anders sein. Also die EU könnte zum Beispiel alle Austeritätspolitik fahren lassen und, wie Adam Tooze mal vorschlug, 1 Billion Euro für den Aufbau der Ukraine locker machen. Nur wissen wir natürlich auch alle, dass das wohl nicht geschehen wird.
Also hier könnte man ja tatsächlich mal so mit einer gemeinschaftlichen Verschuldung und so einem patriotischen Geist, mit dem man das dann bewirbt, sagen, das ist jetzt unser großes Projekt, das wir leisten müssen. Aber wir haben jetzt gerade heute, wo wir aufnehmen, wieder irgendeinen Tweet von Christian Lindner bekommen, dass jetzt aber mal auf die Schuldenregel in Europa mehr geachtet werden muss und dass das nicht ginge, dass man immer weiter sich verschuldet und schon gar nicht gemeinschaftlich. Also das ist so weit entfernt und ich würde aber auch so weit gehen, dass wenn jetzt Lindner nicht Finanzminister wäre, sondern irgendjemand anders, würde man vielleicht für die Länder, die jetzt in der EU sind, eine gewisse gemeinschaftliche Verschuldung zulassen, aber natürlich nicht in den Dimensionen, die benötigt werden für die Ukraine. Also man schätzt ja jetzt gerade, dass man etwa 500 Milliarden Dollar auf jeden Fall benötigen wird, um die Ukraine wieder aufzubauen. Und da ist also die 1 Billion, die Tooze mal ins Spiel gebracht hat, gar nicht schlecht geschätzt, wenn man denkt, ja, wie geht das denn so in die nächsten Jahre weiter und was muss dann da alles ermöglicht werden, um da eine prosperierende Wirtschaft zu haben?
Ja, und das ist ja auch noch wahrscheinlich gar nicht so leicht genau zu beziffern, welche genauen Kosten es verursacht bei den Kriegsschäden, die schon mal da sind. Also ich meine, man hat ja auch immer sehr, sehr viele verschiedene Zahlen, die man hört. Also ich erinnere mich noch, schon vor weit über einem Jahr war in der Welt zu lesen, dass 80% der ukrainischen Infrastruktur zerstört seien. Ja, also man hat hier wirklich einen kompletten Wiederaufbau des Landes eigentlich vor sich, wenn es irgendwann dann mal zu einem Frieden kommt. Und ich glaube, die also wie schlimm das eigentlich ist, darüber wird kaum gesprochen. Es wurde immer darüber gesprochen, wie schlimm der Krieg ist, wie schlimm es unter russischer Herrschaft wäre. Das ist auch beides richtig. Und es wurde aber nicht darüber gesprochen, wie schlimm das eigentlich wird, wenn dann der Krieg vorbei ist. Und dann gibt es zwar vielleicht noch die Ukraine als Staat, als souveränen Staat, aber halt mit gar keiner ökonomischen Basis mehr, die in irgendeiner Form ein gutes Leben bieten kann. Und das ist wirklich ein ganz schlimmes Szenario, das da jetzt droht.
Und lass mich das noch anführen. Es ist ja so, dass sehr viele Ukrainer im Krieg gefallen sind. Wir wissen die Zahlen nicht, aber vielleicht ist es gar nicht falsch geschätzt, sondern sagt, es werden wohl 200.000 sein oder so. Man hört sowas immer von russischer Seite. Möglicherweise ist das nur spiegelbildlich alles zu betrachten. Und dann sind sehr viele Ukrainer natürlich aus diesem Land geflohen. Werden die alle wieder zurückkehren wollen? Werden die, die hier dann doch gute Arbeit gefunden haben oder so, oder manche sind ja bis nach Kanada, werden die wieder zurückkommen? Das heißt, der Ukraine fehlen auch erheblich Leute.
Ja, ja, ja. Also das war was, was schon natürlich auch zu Kriegsbeginn direkt so aufkam als Frage, wenn man aus der Ukraine herkommt, egal mit welchem Qualifikationsniveau. Ja, ich kenne einen jungen Mann, der ist aus der Ukraine, der ist Zahntechniker, also der verdient verhältnismäßig so ganz gutes Geld. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die weniger gut bezahlte Jobs haben, meinetwegen als Paketlieferant. Egal auf welcher Stufe dieser Leiter man ist, dieser Einkommensleiter, es gibt keinen Anreiz, außer Patriotismus zurückzukommen. Man hat ein zerstörtes Land, was ja schon unattraktiv genug ist, das permanent weiterhin bedroht ist. Ja, klar ist natürlich, dass immer die Gefahr eines erneuten Krieges da ist. Und wenn man dann zufällig gerade im Land ist, dann kommt man auch nicht mehr raus, also zumindest als Mann so. Also das ist das zweite Ding. Und dann sind die Löhne natürlich viel niedriger. Also es ist wirklich sehr schwierig. Und dann wird man dann sehen, wie die westlichen Staaten damit umgehen. Ob die dann sagen, na, der Krieg ist vorbei, jetzt müsst ihr mal wieder schön nach Hause. Oder ob die sagen, auch eure Arbeitskraft können wir eigentlich gut gebrauchen. Das könnte alles sehr unschön werden. Und das wird aber nicht diskutiert. Stattdessen zeigt man sich siegessicher, zum Beispiel die Osteuropa-Expertin Miriam Kosmiel. Die war bei der Bertelsmann Stiftung und hat sich da nochmal von der neoliberalen Reform überzeugt gezeigt. Und sie sagte, neben der Verteidigung der ukrainischen Souveränität ist es wichtig, Wege zu finden, wie die ukrainische Wirtschaft widerstandsfähig sein kann. Eine entscheidende Rolle bei diesen Bemühungen spielen ausländische Direktinvestitionen und steigende Exporte, die harte Währung in die angeschlagene ukrainische Wirtschaft bringen. Zu diesem Zweck schafft die ukrainische Regierung Bedingungen, um private Investitionen anzuziehen.
Schauen wir uns mal die Realität an. Im vergangenen Juni gab es Verhandlungen zur Rückzahlung der seit 2022 gewährten Kredite. Da es keinen plötzlichen Geldsegen gegeben hatte, plädierte die Ukraine jetzt bei den Kreditgebern dafür, einen Schuldenerlass zu genehmigen von 60%. Die Gläubiger, dazu gehören dann BlackRock oder Amundi und weitere Investoren, die lehnten das ab. Und sie wollten nur einen Schuldenschnitt von 20% akzeptieren. Und die Argumentation war eigentlich schon valide. Sie sagten ja, sonst würden künftig Investoren nicht mehr darauf vertrauen, wieder an ihr Geld zu kommen. Also es stimmt ja, wenn die jetzt einfach einen Schuldenschnitt nach dem anderen zulassen würden, dann sagen private Investoren, das ist mir aber doch nicht so ganz einerlei, soll ich das tun? Und da sehen wir wieder das Problem, wenn man so stark auf die privaten Akteure setzt und nicht jetzt wie TUS oder andere Keynesianer herangeht und sagt, also da muss der Staat vor allem auftreten oder die anderen Staaten, die verbündeten Staaten müssen auftreten, dann setzt man sich diesem Druck der Investoren aus und man schafft es nicht, diese Matrix zu durchbrechen.
Ja, schließlich hat man sich dann jedenfalls auf einen Schuldenerlass von 37% geeinigt. Jedoch durch eine Umschichtung der Schulden und durch neu festgeschriebene Zinszahlungen wird es eigentlich nur ein Schuldenerlass von 25% sein. Ich meine, 25% ist immer noch eine Menge, nur sind dummerweise die 75%, die übrig bleiben, immer noch deutlich mehr. Und das heißt also 8,6 Milliarden US-Dollar werden jetzt gerade von dieser Tranche dann anscheinend erlassen oder von diesen Schulden. Aber die gesamten Staatsschulden der Ukraine, die belaufen sich bereits auf 143 Milliarden US-Dollar.
Das deutsche Finanzministerium hat dann im August auch diese Einigung kommentiert mit folgenden Worten. Deutschland als Mitglied der bilateralen Gläubigergruppe der Ukraine begrüßt die grundsätzliche Einigung zwischen der Ukraine und ihren Anleihegläubigern über die Bedingungen zur Umstrukturierung der ukrainischen Eurobonds und ermutigt die Inhaber der Eurobonds, dem Angebot zeitnah zuzustimmen. Eine schnelle Umsetzung des Umtauschs würde durch die daraus resultierende Schuldenerleichterung eine substanzielle Unterstützung für die Regierung und das Volk der Ukraine darstellen. Die Bedingungen der Umschuldung der ukrainischen Eurobonds wurden vom Internationalen Währungsfonds als mit den Zielwerten der Schuldentragfähigkeit im Rahmen des IWF-Programms für die Ukraine vereinbar bestätigt. Ja, das ist interessant, dass hier also der IWF erwähnt wird. Der spielt ja also da eine Rolle, der hat quasi eine Bewertung vorgenommen, wie tragfähig ist die Ukraine, können da Zielwerte erfüllt werden. Und das zeigt also, es gibt einmal diese privaten Investoren, aber vielleicht sollten wir jetzt mal über den Internationalen Währungsfonds ein bisschen sprechen.
Dass der dann irgendwann ins Spiel kommt, ist ja wenig verwunderlich, denn gerade wenn Schuldenschnitte nötig sind, die Ukraine das eigentlich nicht mehr leisten kann, ist ja klar, dass irgendwann der IWF auf den Plan treten muss, wenn der Krieg weitergeführt werden soll und natürlich auch dann darüber hinaus. Und der IWF hat der Ukraine einen Kredit von 15,6 Milliarden Euro gewährt. Und das ist tatsächlich ein Präzedenzfall, denn bislang unterstützte der IWF keine Länder, die sich im Krieg befinden. Und Julian Niemann schreibt beim Makroskop hierzu, doch im Gegenzug muss die Ukraine ihre Schuldenquote bis zum Jahr 2033 auf 60% des BIP senken. Ende 2024 dürfte sie voraussichtlich bei etwa 94-95% liegen. Was bedeutet das? Sollte der Krieg zum Jahresende enden, also das ist noch optimistisch geschätzt, was jetzt kommt, ja. Sollte der Krieg zum Jahresende enden und die Schuldenquote nicht noch weiter anwachsen, müsste die Ukraine ihre Schuldenquote zwischen 2025 und 2033 jährlich um rund 4,3 Prozentpunkte reduzieren. Gemessen am ukrainischen BIP entspräche das in etwa 6,8 Milliarden Euro pro Jahr. Um das Ganze ins Verhältnis der Wirtschaftsleistung zu setzen, für Deutschland würde das jährliche Kürzungen in Höhe von etwa 163,8 Milliarden Euro bedeuten. Mit anderen Worten, der Ukraine stehen dramatische Einschnitte bevor.
Für Deutschland wäre das, also nehmen wir mal an, Deutschland müsste das jetzt zahlen, diese 183,8 Milliarden Euro,
163.
Einfach 163 Milliarden Euro, wäre das ein Drittel des Bundeshaushalts, ja, wäre dann weg. Und das bedeutet, der gesamte Posten Arbeit und Soziales inklusive Rentenzuschüsse müsste wegfallen. Wie soll die Ukraine das schaffen? Sicherlich kann man jetzt Einsparungen im Sozialen und im Gesundheitsbereich vornehmen, aber das würde ja bei weitem nicht ausreichen. Die haben ja gar nicht so einen großen Sozialstaat, wie das jetzt bei uns der Fall ist. Und es geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Man kann ja nicht sagen, ab jetzt gibt's gar nichts mehr. Und folglich wäre die Ukraine gezwungen, ihr Tafelsilber zu verkaufen, das heißt Privatisierungsmaßnahmen weiter zuzulassen. Und das ist ja etwas, was man bereits vor dem Krieg in Gang gesetzt hat. Zum Beispiel gab es schon vor dem Krieg den Plan, die staatliche Eisenbahngesellschaft zu privatisieren. Und jetzt gibt es ja auch große Privatisierungsbestrebungen, also von einzelnen Unternehmen, Gebäuden, alles, was noch so vorhanden ist. Es gibt eine Homepage, da kann man sich die Objekte ansehen und kann, glaube ich, sogar mitbieten. Privatization.gov.ua. Wir machen das mal in die Beschreibung. Es ist sicherlich eine der traurigsten Internetseiten, die ich je gesehen habe, weil man da wirklich dann sehr heruntergekommene Gebäude sieht und da können dann auch sich noch Investoren drauf bewerben. Also so versucht man, das letzte Geld zusammenzukratzen.
Ja, wenn man sich das anschaut, ich bin jetzt gerade hier auf der Seite, da hat man dann zum Beispiel ein Kessel- und Schweißwerk, das man kaufen kann. Ja. Oder Verwaltungsgebäude, die privatisiert werden sollten. Ja, also es gibt unzählige Objekte, die man dort, je nachdem wie groß der Geldbeutel ist, erwerben kann. Und das deutet schon darauf hin, was den Ukrainern blüht, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und wichtig für die Finanzierung des Krieges und der Ukraine sind jetzt gerade die ukrainischen Eurobonds. Die wurden schon erwähnt. Und das sind internationale Anleihen, die ausgegeben werden vom ukrainischen Finanzministerium. Die sind dann denominiert in Fremdwährungen, also hauptsächlich natürlich US-Dollar oder Euro. Und gehandelt werden sie an internationalen Finanzmärkten. Und es handelt sich eben um ein wichtiges Instrument zur Finanzierung des Staatshaushalts und das ermöglicht wiederum der Ukraine den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten. Und die IWF-Kredite, die helfen dann, die Zahlungsfähigkeit der Ukraine aufrechtzuerhalten, was auch die Bedienung der Eurobonds betrifft. Heißt also, dieser Kredit des IWF dient unter anderem dazu, alte Kredite abzubezahlen, um die Gläubiger zufriedenzustellen. Es ist jetzt nicht so, dass das zusätzlich einfach Geld ist, das nach Lust und Laune ausgegeben werden kann.
Und der IWF macht das natürlich nicht ohne Forderungen. Zum einen möchte man so eine Politik des billigen Geldes haben. Das heißt, man möchte Zinssenkungen dringend haben. Der Leitzins in der Ukraine liegt bei 13%. Das ist sehr hoch. Liegt aber auch daran, dass man da eine Inflation versucht zu bekämpfen. Zudem möchte der IWF eine Abwertung der Währung. Und das bedeutet ja dann, dass Exportgüter aus dem Ausland, Exportgüter für ausländische Käufer werden dann günstiger, ja, also was die Ukraine exportiert, wird dann günstiger und das soll dann auch die Nachfrage nach diesen Produkten erhöhen und so soll auch eine internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessert werden. Allerdings bedeutet das, dass die importierten Waren, also die Waren, die die Ukraine dann aus dem Ausland kauft, teurer werden für die inländischen Verbraucher und die Unternehmen. Und das wiederum kann ja dann dafür sorgen, dass wieder die Inflation weiter angefacht wird und auch, dass der Lebensstandard für die Menschen in der Ukraine weiter sinkt, weil sie ja plötzlich mehr Geld ausgeben müssen für diese importierten Waren.
Ja, und der IWF fordert außerdem laut Bloomberg deutliche Steuererhöhungen. Also Zelensky hat schon angekündigt, die Import- und Verbrauchsteuern weiter zu erhöhen. Das jedoch reicht dem IWF nicht, sondern man will eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer. Und dazu muss man wissen, die liegt bereits bei 20% und kennt, anders als in Deutschland, kaum Ausnahmen. Und es ist schon irritierend, also wir haben ja kürzlich bereits eine Folge zum Internationalen Währungsfonds gemacht, haben darüber gesprochen, dass der IWF permanent behauptet, ja, wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, heutzutage schlagen wir ganz andere Arten und Weisen vor, wie nationale Wirtschaften wieder angekurbelt werden können. Wir verlangen nicht Sparpolitik und Steuererhöhungen zulasten der in Anführungszeichen einfachen Leute. Aber genau das wird hier natürlich gefordert. Ja, hier wird nicht gesagt, ja, jetzt müssen die Reichen mal geschröpft werden oder so. Ja, auf keinen Fall. Man will ja private Investoren anziehen. Nein, stattdessen mutet man den einfachen Bürgern der Ukraine eine weitere Last zu, damit die Großinvestoren ihre gute Laune nicht verlieren. Also die Umverteilungswirkung ist ganz klar gestaffelt, also ist ganz klar von unten nach oben wird jetzt innerhalb der Ukraine in Zukunft auch noch umverteilt in einem Land, in dem die meisten Menschen bereits so enorm arm sind. Ich meine, wir haben gesagt, pro Kopf Einkommen von 5.000 Dollar, das heißt ja in Wahrheit, weil es ein Durchschnittswert ist, die meisten Leute liegen ganz, ganz weit darunter. Also die sind viel ärmer nochmal als 5.000 Dollar im Jahr, was immens arm ist für deutsche Verhältnisse. Und jetzt sollen die nochmal eine Erhöhung ihrer Konsumsteuern akzeptieren.
Der Westen unterstützt die Ukraine also nicht, wie oft suggeriert wird, bedingungslos. Die Berliner Zeitung zitiert den Ökonomen Frederick Mousseau vom amerikanischen Oakland Institute, der sagt, das Problem ist, dass die westliche Hilfe an ein drastisches Strukturanpassungsprogramm geknüpft wurde, das Sparmaßnahmen, Kürzungen der sozialen Sicherheitsnetze und die Privatisierung von Schlüsselsektoren der Wirtschaft umfasst. Und dieses Institut hat dann auch eine Studie vor einer Weile herausgegeben zur Landnutzung in der Ukraine. 3 Millionen Hektar sollen großen Agrarkonzernen gehören und es wurden zum Teil Leasingverträge mit einer Laufzeit von 49 Jahren abgeschlossen. Eine Rückgängigmachung ist da sehr unwahrscheinlich und an diesem stetigen Ausverkauf sind ausländische Investoren und auch ukrainische Oligarchen beteiligt. Die Fonds, die zum Teil Private Equity sind, zum Teil aber auch Pensionsfonds sind, die besitzen also sehr viel ukrainisches Land und die kommen aus Europa, den USA und Saudi-Arabien.
Wir wollen uns jetzt hier nicht unbedingt in Details verlieren, aber doch mal kurz noch aus dieser Studie zitieren, denn das spricht wirklich Bände. Die in den USA ansässige Private Equity Firma NCH Capital wurde 1943 von George Rohr und Moritz Tabakinitsch gegründet, die maßgeblich an der Privatisierungswut nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beteiligt waren. Ja, also man kann schon mal sagen, sehr nette Leute, die da jetzt aktiv sind. Sie haben eine Reihe von Fonds eingerichtet, um Farmen in der Region zu pachten oder zu einem niedrigen Preis zu kaufen, mit dem Ziel, sie zu großen Getreide- und Sojafirmen zusammenzufassen und so erfolgreich eine Landbank von 700.000 Hektar in der Ukraine und Russland anzuhäufen. Nachdem sie sich Investitionen prominenter westlicher Finanzinstitute gesichert hatte, leitete sie diese Gelder über Offshore-Firmen in Steueroasen wie Zypern und den Kaimaninseln. Das Unternehmen sieht sich Vorwürfen des unrechtmäßigen Landerwerbs, der Steuerhinterziehung und illegaler Finanzaktivitäten ausgesetzt. Im Jahr 2015 war ihr Gründer und CEO George Rohr Teil der hochrangigen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten und dem US-Handelsminister, die dazu führten, dass die Ukraine einem Reformplan des IWF zustimmte, der die Voraussetzung für 2 Kreditgarantien der US-Regierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar war.
Die Schocktherapie bezieht sich selbstredend auch auf den Arbeitsmarkt. Anna Schick-Havera hat für die Bundeszentrale für politische Bildung Folgendes aufgeschrieben. Was der Regierung in Kiew vorschwebt, ist ein Staat als Start-up. Also das ist ja sowas, was wir, glaube ich, schon mal, wenn wir über Neoliberalismus gesprochen haben, diesen Start-up-Staat ohne zu viel Bürokratie und so. Das ist eigentlich das, was da vorschwebt. Sie schreibt Grün und
Digi. Wenn ich kurz mal unterbrechen darf, das ist wirklich auch das Selbstbild, das man dann so in der Öffentlichkeit pflegt. Ich erinnere mich noch, ich war ja im letzten Jahr bei der Buchpremiere von Isabella Weber in der Heinrich-Böll-Stiftung und direkt da in der Nähe ist ja auch dann die ukrainische Botschaft und da waren dann auch so große Plakate, die hingen bereits draußen. Ich meine, trauriger geht's eigentlich gar nicht. Da hingen dann schon wirklich riesengroß an der Botschaft draußen hing dann einfach die Nachricht, sie können auch in der Ukraine investieren. Also das heißt, da sollte auch dieses Bild gepflegt werden. Man hätte da so was Hippes, Cooles, Neues, wo man mal sein Geld drauf werfen kann. Und in Wahrheit sind das natürlich Arbeitsmodelle, die alles andere als hip und cool und gewinnbringend sind. Also insbesondere für die Leute, die dann da arbeiten werden.
Anna Schick-Havera schreibt, Grün und digital, frei von Korruption und als lästig empfundenen Regulierungen. Ein neoliberales Labor par excellence und vor allem ein zuverlässiger Partner fürs internationale Kapital. Konkret sieht der Recovery-Plan, den die ukrainische Delegation in Lugano vorstellte, ein ganzes Repertoire an Liberalisierungsmaßnahmen vor. Flexiblere Arbeitsverträge, neue Arbeitsgesetze und großflächige Privatisierung. Eine Richtung, die Kiew übrigens schon vor Jahren eingeschlagen hatte, als sie neue Bestimmungen für den Arbeitsmarkt ankündigte, die inzwischen im Gesetz verankert sind und unter anderem die Erhöhung der maximalen Arbeitszeit und die Lockerung des Kündigungsschutzes beinhalten.
Momentan müssen die Ukrainer auch und vor allem die Freiheit der Investoren und des IWF verteidigen, des heimischen wie des auswärtigen Kapitals. Und wenn der Krieg zu Ende ist, droht eine Schocktherapie, die noch härter sein dürfte, als jene, die man einst Griechenland zugemutet hat. Es ist also eine zutiefst zynische Politik, die dort vom Westen letztlich gefahren wird. Und auch die Art und Weise, wie hierzulande darüber gesprochen wird, ist extrem verharmlosend. Nun wollen wir
abschließen. Ja, ich würde sagen, wenn die Ukrainer wichtig sind, dann müssten genau diese Themen viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, weil das ja dann so ist, dass man sich jetzt gerade auf das Geopolitische rein konzentriert und dann sagen wir, gibt es einen annehmbaren Friedensvertrag und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass man diese ganzen Repressionen, unter denen dann die Ukrainer wirklich zu leiden haben wirtschaftlich, nicht mehr groß darstellt in der Presse, weil das ja auch jetzt schon ausbleibt. Also man findet was dazu, aber es ist doch so, dass man sehr danach suchen muss, während man 1 Million Artikel zu allen möglichen Panzern und Drohnen hat.
Ja, das kann ich gar nichts, weiß nicht, kann man eigentlich gar
nichts
mehr
sagen. Stimm mir einfach zu, Ole.
Du hast völlig recht. Du hast völlig recht und das ist einfach unfassbar deprimierend. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Von daher vielleicht noch ein fröhlicher Hinweis am Ende der Folge. Es gibt Veranstaltungen mit uns. Ja, das ist die beste Botschaft, die wir heute überbringen können. Wir sind am 14. September in Lübeck zu Gast. Da freuen wir uns drauf. Wir sind bei Larage, bei der Gruppe Larage und wir werden dort über linke Demokratietheorien sprechen. Der Eintritt ist praktischerweise frei und alle Informationen dazu, die haben wir dann nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt.
Und ich bin am 22.09. in Heidelberg zu Gast und werde dort über das Kino im Umbruch sprechen. Und am 25.09. wird in Koblenz die Böll-Verfilmung, die verlorene Ehre der Katharina Blum gezeigt. Und anschließend gibt es dann eine Diskussion zur Aktualität des Films, an der ich mich dann auch beteilige. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit.
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.